Schau noch einmal kurz auf unseren ersten Abschnitt, den wir studiert haben. Die fünf Argumente, eingeleitet von dem, oh ihr unverständigen Galater, ihr dummen Galater, seid ihr verzaubert? Einmal fragt er, hab ich's euch nicht vor Augen gemalt? Seid ihr nicht unter ganz klare Verkündigung gekommen bei mir? Ihr wisst doch alles ganz genau. Zweites Argument. Bekehrung, Tat oder Wort? Eure geistlichen Muckis oder durch die Verkündigung von Gottes Wort? Wie kam das zustande? Drittens, die Heiligung. Muskelspiel. Er rettet aus Gnade und dann müsst ihr ran mit eurer Kraft. Ihr habt zustande gebracht? Nein, das wisst ihr selber. Ihr habt gelitten für Christus, aber wenn es letztlich auf euer Handeln und auf das Gesetz ankommt, auf eure Integrität, dann habt ihr umsonst gelitten. Habt ihr umsonst gelitten? Und fünftes Argument, beziehungsweise fünfte Frage. Der in euch wirkt, der euer Leben schleift und verändert, der an euch dran ist, passiert das durch eure Moralität? Durch eure Anständigkeit oder durch Gottes Wort. Und wir sehen, wie die Verkündigung von Gottes Wort diesen ganzen Abschnitt einrahmt. Also ihr habt es doch klar gehört, bis hin zu das, was in eurem Leben sich jetzt verändert nach der Bekehrung. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, wo ihr verändert werdet durch Gott, ist das doch durch die Verkündigung und letztlich dann durch den Geist Gottes, der in euch wirkt. Doch nicht durch euch selber. Das ist das erste Kernargument eurer Erfahrung. Und wir sehen, es sind letztlich rhetorische Fragen. Weil die Antwort wird nicht gegeben. Es ist klar, ihr wisst es doch selber. Ihr könnt es doch für euch selbst beantworten, denn ihr habt doch die Erfahrung gemacht. Ihr habt die Erfahrung der Verkündigung, ihr habt die Erfahrung der Bekehrung, der Heiligung, des Leids, also der Verfolgung, des Drucks, der Anfechtung und ihr habt die Erfahrung, wie Gott in eurem Leben wirkt. So, das war ganz nah dran. Und jetzt geht der Zoom etwas weg. Und das zweite große Argument, das Zeugnis im Wort, das Zeugnis in der Schrift. Ab Vers 6 geht es los. 6 bis 14. Und ich lese einmal den Text en bloc und dann schauen wir uns Schritt für Schritt das Ganze an. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind aus dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Inhaltsschwerer Abschnitt. In den Versen 6 bis 9, Abraham und sein Same, die Rechtfertigung aus dem Glauben. Wo er einfach nochmal deutlich macht, das ist jetzt keine neue Lehre, die ich euch hier irgendwie bringe. Obwohl das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte zwischendurch passiert ist. Obwohl Gott Mensch geworden ist. Obwohl Gott seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Obwohl das alles passiert ist, findet ihr es schon im Alten Testament. Rechtfertigung aus Glaube. Vers 6 noch einmal, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Wir finden dieses Thema mehrfach im Neuen Testament, wo deutlich gemacht wird. Wir hatten auch vor einigen Jahren bei den Bibeltagen die Patriarchen als Thema. Sie können das auch nochmal nachhören, ganz genau. Warum ist Abraham gerecht geworden? Weil er Gott geglaubt hat. Glaube war es. Und aus dem Glauben folgten auch Taten. Aber hätte er nicht geglaubt, hätte er diese Taten nicht getan. Und das wird hier noch einmal deutlich gemacht. Nicht sein gutes Handeln hat ihn gerechtfertigt vor Gott, sondern dass er auf Gott vertraut hat, dass er ihm geglaubt hat, dass er ihm mehr geglaubt hat als seiner menschlichen Erfahrung. Dass er ihm mehr geglaubt hat als sich selber. Denn das, was Gott ihm verheißen hat, das schien so unglaublich weit weg und sowas von unwahrscheinlich nach menschlichen Maßstäben. Es brauchte echten Glauben, um da mitmarschieren zu können. Und wir sehen auch im Leben von Abraham, wie er wirklich am Wanken war, so an manchen Stellen. Wo er nicht der Vorzeigegläubige ist. Gott ruft, er sagt, na klar, so wird es auf jeden Fall sein. Und ich marschiere einfach geradeaus weiter. Er ist nicht irgendwie so ein komischer Superheld im geistlichen Sinne. Sondern er ist ein echter Mensch, der Schwierigkeiten hatte zu glauben. Und wir sehen in dem Bericht Abrahams, wie Funkstille war zwischen Gott und Abraham. 13 Jahre Funkstille. Also er hat wirklich auch gerungen, ganz persönlich. Aber in letzter Konsequenz, und das ist hier zusammengefasst, er hat Gott geglaubt, er hat auf Gott vertraut. Mehr als auf sich. So erkennt auch Vers 7, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Und dort wird es sicher vielen Judenchristen, und erst recht den Juden, in den Ohren geklingelt haben. Abrahams Kinder, der Begriff, der für Kinder steht, kann man auch übersetzen mit Nachfolger, also die eng verbunden sind mit ihm. Die zu ihm gehören, die im gewissen Sinne so eine Einheit mit Abraham haben, Zusammengehörigkeit. Das ist das, was die Juden als Selbstverständnis hatten. Wir sind aus dem Samen Abrahams und deshalb sind wir ansehnlich vor Gott, weil wir zum auserwählten Volk gehören. Wir sind aus Abrahams Same. Das ist unsere Visitenkarte und das ist letztlich unsere Lebensversicherung. Geistlich ist das unsere Lebensversicherung. Und Jesus deckt auf im Johannesevangelium, was für ein Irrtum das mitunter ist. Dass sie meinen, aufgrund ihrer Abstammung und ihrer religiösen, kulturellen Zugehörigkeit, dass sie zu Gott gehören würden. Und ich möchte einmal diesen Abschnitt lesen aus Johannes 8, wo er das so deutlich macht, dass wir einfach nochmal verstehen, was für ein Skandal für manche diese Aussage im Galaterbrief ist. Ich lese Johannes 8 ab Vers 33. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same. Und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei sein? Er ist frei werden. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also ein Skandal für die Juden. Und erst recht für die hochreligiösen Juden. Ein Skandal. Kannst du sagen, wir gehören gar nicht zu Abraham? Ja, der Abstammung nach schon einerseits. Aber ihr seid nicht inhaltlich, nicht geistlich, nicht im Verhalten verbunden mit Abraham. Sondern steht ihr genau auf der anderen Seite. Abraham gehörte zu Gott, weil er Gott geglaubt hat. Und ihr glaubt Gott nicht, ihr hört die Wahrheit nicht, es hat keine Bedeutung für euch. Ihr widersprecht sogar der Wahrheit, ihr leistet Widerstand gegen die Wahrheit, die von Gott kommt. Deshalb seid ihr vom Teufel. Ein absoluter Skandal. Ein Schlag ins Gesicht des religiös-jüdischen Selbstverständnisses. Wir sind doch was Besseres. Wir kommen doch aus Abraham. Natürlich sind wir Gottes Leute, das ist doch Logo. Unsere Abstammung, guck unsere Eltern. Klammer auf. Durchaus auch etwas, von dem wir uns nicht ganz freisprechen können. Nicht in diesem Sinne, aber der Aspekt, ich komme doch aus einer christlichen Familie, wir kennen das vielleicht. Meine Eltern und ich bin mein ganzes Leben immer Kinderstunde, Gemeinde, Jugendkreis. So, und du willst sagen, ich habe es nicht verstanden, ich bin kein echter Christ, ich bin... Natürlich sollen wir nie mehr das Christsein absprechen, das ganz außen vor. Aber der Glaube aufgrund einer Tradition, der Glaube aufgrund meiner Abstammung, aufgrund meines Umfeldes würde ich zu Gott gehören. Er sagt, nein. Nein. Wieder, Glaube allein. Und der Glaube, mit dem Glauben ist es wie mit so einem Drehkreuz am Supermarkt, wo man alleine durch muss. Ja, man kann den Einkaufswagen nicht mitnehmen, aber auch keinen zweiten. Man musste alleine durch. Ein Skandal. Er sagt nämlich, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Nicht nur die Juden, Christen. Grundsätzlich. Wer aus Glaube ist, der gehört zu Abraham dazu. Der gehört wirklich dazu. Jesus hat klar gemacht, wer nicht dazu gehört. Die gehören wirklich dazu. Warum? Weil alle Gläubigen miteinander verbunden sind. Das ist die echte Einheit in Gott. Wir kennen die falsche Einheit. Wir hatten uns ja eben vor der Pause drüber. Wie die große Allianz, das große Megabündnis, die große Ökumene und so weiter. Das sind alles menschliche Einheitsversuche, die das Gegenteil sind von echter Einheit. Konstruiert und menschlich gedacht, menschlich umgesetzt. Aber das ist die echte Einheit. Und wir sehen, was für ein Zeitabstand war zur Zeit dieser Niederschrift und Abraham. Wow! Aber ihr gehört trotzdem ganz fest zusammen, weil ihr auf Gott vertraut. Das macht den Unterschied. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Dass Abrahams Same ein Segen für alle Völker ist, wir lesen das in 1. Mose 12, Vers 3, 15, 5, 17, 8, 22, 17 und 18. Wir sehen, so früh war nicht nur Gottes Plan schon da, sondern er hat schon etwas von offenbart. Abraham ist der Anfang Israels gewesen. Gott schafft sich sein Volk Israel. Ein Volk, wie wir später sehen werden, was genauso schwierig ist wie alle anderen Menschen auch, geistlich, das eigensinnig ist und bockig und rebellisch, so wie wir von Natur aus auch. Und Abraham ist der Anfangspunkt. Und dort schon gibt er eine Vorausschau darauf, dass aus diesem Volk heraus alle gesegnet werden, die glauben. Wir sehen, Gott hat einen großen Plan, einen viel größeren Plan, als wir verstehen könnten. Und gleich, wenn wir den Zoom noch weiter rausstellen, sehen wir das ja auch wieder. Der große Plan über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und Gott stellt uns mitten mit hinein. Er nimmt uns mitten hinein in diesen großen Plan. Die Segenslinie bis zu uns, in Vers 9 lesen wir das, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also wir werden gesegnet mit Abraham, was bedeutet das? Gott hat einen Anfang gemacht mit Abraham und hat damals diese Vorausschau aufs Evangelium gegeben und wir sind jetzt Empfänger dessen. Das, was er mit Abraham begonnen hat, diesen Plan, an dem dürfen wir Anteil haben, wir sind Teil dessen geworden. Riesenvorrecht. Viel größer, als unser Weitwinkel jemals sein könnte. Wir sehen meist nur das, was wir vor Augen haben. Wir sehen den heutigen Tag, die Stunde jetzt, das Wochenende vielleicht noch. So, Gottes Blick ist viel, viel größer. Aber er stellt uns hinein und gibt uns die Informationen in der richtigen Dosierung. Und manchmal gibt er uns dann so einen Großblick und sagt, guck das mal an. Abraham, damals, du heute hier auf den Bibeltagen und du gehörst mit dazu. Die äußeren Umstände, völlig anders, können wir ja sagen. Wie hat Abraham gelebt? Was waren das für Zeiten? Wie leben wir heute? Man sagt, ja, aber es ist genau das Gleiche. Die auf Gott vertrauen, die gehören zusammen. So, und jetzt kommt hier ein gewisser thematischer Umschwung. Verse 10 bis 12, der Fluch des Gesetzes. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Wie kann es sein, dass das Gesetz ein Fluch ist? Wir wollen uns in einem ersten Schritt anschauen. Wir tauschen die Exkurse, die Sie auf Ihrem Paper haben. Wie wirkt das Gesetz? Das Gesetz, Wolfgang Nessvogel wird nachher in der zweiten Bibelarbeit nochmal intensiv darauf eingehen, aber wir müssen schon mal einen ersten Blick werfen, damit uns das nochmal klar wird. Das Gesetz dient unter anderem unserer Selbsterkenntnis. Wie kommen wir zur Selbsterkenntnis? Durch Gottes Erkenntnis. Das Gesetz als Spiegel. Ein Spiegel, vor dem wir stehen. Und wir haben immer geglaubt, wie wir tatsächlich aussehen und stellen fest, ist was ganz anderes. In unseren Vorstellungen ist ein wunderschönes Bild in diesem Spiegel. Ja, hier und da ist vielleicht eine Falte oder eine Warze, aber so ganz am Rande, hinterm Ohr oder so. Aber eigentlich ist ein wunderschönes Bild in diesem Spiegel. Also geradezu ein Traumprinz oder eine Traumprinzessin. Und dann kommt dieser echte Spiegel des Gesetzes. Und wir stellen fest, ganz düster, was wir dort sehen. Weil im Gesetz werden wir konfrontiert mit Gottes Heiligkeit. Gottes Maßstab, könnten wir sagen. Gottes Maßstab, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen, wie wir denken sollen, wie wir reden sollen. Und dann arbeiten wir uns dran ab. Und wir sehen auch, wie Gott Israel sich dran abarbeiten lässt. Ich bin von Haus aus Sozialpädagoge. Und ich muss sagen, das ist pädagogisch nicht zu toppen. Lass sie es selbst erfahren. Und ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, bevor ich zum Glauben kommen durfte. Ich hatte erkannt, ich brauche Jesus. Ich hatte das Evangelium eindeutig noch nicht wirklich verstanden. Aber irgendwie, ich brauche Jesus. Ich brauche Gott. Und Jesus ist Gott. So viel hatte ich schon verstanden. Und habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und habe das Gesetz gelesen. Gesehen, das ist Gottes Anspruch. Und dann habe ich gesagt, na gut, bist du ein ganz schöner Gauner, jetzt musst du mal zusehen, dass du dein Leben ordnest. 1,5 Jahre, ich bin ja fast verzweifelt. Ich war dann irgendwann so weit, wie gesagt, alles noch vor der Bekehrung, und gesagt habe, ich habe so ungöttlich gelebt, so gottesfern gelebt, ich brauche irgendwo ein Trainingscamp. Ich habe geguckt, gibt es irgendwie sowas wie ein evangelikales Kloster? Irgendwo so mit ganz viel äußerer Ordnung, wo ich mal so ein bisschen auf Hochglanz gebracht werde, wenigstens ein bisschen. Und ich war dann schon so weit, dass ich gesagt habe, vielleicht gehe ich in ein katholisches Kloster. Also das Problem mit dem Katholizismus hatte ich irgendwie so ein bisschen erahnt schon. Aber ich dachte, naja, auf jeden Fall ganz viel Vorgabe und Übung und feste Zeiten. Und vielleicht mache ich das. Übrigens, also an dem Abend, als ich das meinen Mitbewohnern, die alle aus dem politisch-linken Spektrum kamen, als ich ihnen das mitgeteilt habe, am gleichen Abend durfte ich Bekehrung erfahren, als ich ihnen gesagt habe, Leute, ich glaube, ich muss in ein Kloster gehen, weil ich bin nicht so, wie Gott mich haben will und vielleicht können die mich ein bisschen zurechtschleifen. Und mein Alt-68er Vermieter hat gesagt, was ist, wenn Gott nicht will, dass du zu den Römern gehst? Aber ich glaube, dann wird er das verhindern. 2 Stunden später hat er es getan. Das war echt Maßarbeit. Aber dazu dient uns das Gesetz. Und Jesus sagt ja auch, er löst das Gesetz nicht auf. Er schafft es nicht ab oder so. Das Gesetz ist notwendig. Und das Gesetz ist letztlich auch notwendig im missionarischen Gespräch. Weil wenn wir den Menschen nicht klar machen, was Gottes Anspruch ist, was Gottes Messlatte ist, dann sagen, ja, ich bin doch schon ganz recht, ich bin ein ganz netter Zeitgenosse. Wie gesagt, das vorgestellte Spiegelbild, ohne dass ich einen Spiegel habe. Ja, ich sehe doch ziemlich gut aus, auf jeden Fall. Fast perfekt. Nicht ganz, aber fast. So, und dann kommt die Realität, der Spiegel, wow. Ich bin so weit weg von Gott. In einem Anspiel, in einer Evangelisation, flüsterte es dann aus dem Hintergrund, du bist mein geliebtes Kind, zu einem Unbekehrten. Du bist genauso, wie ich dich haben wollte. Nein. Ja, geschaffen Gottes Ebenbild. So könnte man sagen, ja, doch. Aber unter der Sünde. Verdorben. Wir können Gottes Gesetz nicht einen Tag durchhalten. Selbst wenn es äußerlich so aussieht, innerlich schaffen wir es ganz sicher nicht. Ich habe es wirklich probiert. Und Sie können es auch probieren. Aber ich hoffe, Sie brauchen es nicht ausprobieren. Das wünsche ich. Und man wird feststellen, ja, das habe ich heute hingekriegt. Da, das habe ich. Und dann guckt man, oh ja, aber den ganzen Rest dann nicht mehr. Und dann stellt man fest, selbst das eine, was ich mir schön geredet habe, das habe ich auch nicht hingekriegt. Nee. Also, es ist notwendig. Römer 3,20, ich habe es schon vorhin gelesen. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir erkennen unsere Sündhaftigkeit erst. Weil wir sind auf Menschenmaßstab gepolt und wir sind auf unsere eigene Gerechtigkeit gepolt und so weiter. Aber es ist notwendig. Und wir sehen so eine Situation, wo ein Mensch vor den Spiegel gestellt wird, der schon gut vorbereitet ist, in Lukas 5. Das ist der Bericht von dem großen Fischzug. Und da sehen wir die Bekehrung des Simon Petrus, dort, wo er in dem Spiegel Gott erkennt und sich selbst erkennt. Sie fahren auf Jesus Geheiß hinaus, obwohl sie wissen, nach menschlichen Maßstäben gibt es jetzt nicht mehr zu fangen. Falsche Stelle, falsche Zeit und so weiter. Und sie machen den Riesenfischfang und die Boote werden immer voller. In Vers 7 heißt es, da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. So, und während die anderen noch sich über die Fische freuen, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. In dem Moment macht es Klick. Er sagt, Jesus ist Gott. Und im gleichen Moment kapiere ich, wer ich bin. Ich bin ein sündiger Mensch. Und der heilige Gott und Sünder können nicht im gleichen Boot sitzen. Hier im wahrsten Sinn des Wortes. Er sagt, geh weg von mir, das geht doch nicht. Gottes Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Dazu ist das Gesetz notwendig, es ist wichtig. Und wir wollen jetzt gleich den anderen Exkurs auch wagen, warum wir am Gesetz scheitern werden, warum wir zwangsläufig am Gesetz scheitern müssen. Das ist die biblische Anthropologie, also die biblische Lehre vom Menschen. Wie ist der Mensch? Der Katholizismus sagt, der Mensch ist beschädigt in seinem Herzen. Er braucht Heilung. Die Bibel sagt etwas anderes. 1. Mose 8, 21, Bericht der Sintflut. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Also nicht eine bestimmte Art von Menschen, sondern grundsätzlich. Das ist der Normalzustand. Von Kindesbeinen an haben wir ein böses Herz. Jesus sagt, als er dort kritisiert wird, warum seine Jünger sich nicht die Hände waschen vor dem Essen. Es geht letztlich auch um äußerliche Gesetzlichkeit. Und da lehrt er den Kritikern schon. Und seine Jünger haben es noch nicht ganz kapiert. Und sie fragen ihn nochmal, bitte erklär uns das nochmal. Wie meinst du das? Er sagt, seid denn auch ihr noch unverständlich? Matthäus 15, Vers 16. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Und mit dem Herz ist nicht dieser Pumpmuskel hier gemeint, sondern die Seele, unser Sein, unser Denken, unsere Persönlichkeit, wie auch immer wir das heute nennen wollen. Das meint im biblischen Sinne Herz. Also die Welt ist nicht so schlecht, dass sie dich verdirbt, versaut, sondern der Dreck in der Welt kommt aus dem Menschenherzen. Die Welt wird dreckig gemacht durch unsere bösen Herzen, was rauskommt durch den Mund. Also auch da, wir sehen ein typisches gesetzliches Verständnis, was die Kritiker haben. Von außen kommt doch der Dreck in uns hinein. Deshalb müssen wir uns auch abschotten und verstecken in unserem christlichen Ghetto. Und Jesus sagt, nein. Der Dreck kommt doch aus euch heraus. Deshalb ist die Welt überhaupt so dreckig. Das ist das böse Herz. Und in Römer 3 sehen wir ab Vers 9. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass alle unter der Sünde sind. Und nicht nur Griechen und Juden, sondern mit Griechen ist gemeint, neben den Juden alle anderen Menschen. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Auch mit Gesetz nicht. Es ist keiner gerecht. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Da sehen wir nochmal auf die Bekehrung bezogen. Es ist niemand, der von sich aus, mit seiner Natur, mit seinem Herz, mit seiner Persönlichkeit nach Gott fragt. Wer nach Gott fragt, darf Gott schon danken dafür, dass er an ihm gewirkt hat. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nicht. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und zum Abschluss noch. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Sie fürchten Gott nicht. Kein bisschen. Das ist der Normalzustand unseres Herzens. So, und diese Menschen, das sind wir übrigens, ohne Gottes Wirken, wir ohne Gottes Wirken, sollen jetzt mit Gottes Maßstab gerecht werden. Wir müssen scheitern. Wir können es einfach nicht. Aber wir wollen es auch nicht. Das gehört mit dazu. Wir wollen es auch nicht von uns aus. Wo wir Gottes Maßstab genügen wollen, auch das ist schon ein Wirken Gottes. Und Jeremia 17 sagt auch, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und da sehen wir die Frucht unserer Taten, die wir mit unserer Power zustande gekriegt haben, geben uns das Ticket in die Hölle. Genau dahin. Weil wir Gottes Maßstab nicht genügen. Und Gott seinen Maßstab auch nicht ändert. Heutzutage würden wir sagen, na, du musst doch Gott den Maßstab ändern. Wenn das keiner schafft. Aber Gott ist unveränderlich, der ändert nicht den Maßstab. Er macht was viel Besseres. Er ändert nämlich uns statt dem Maßstab. Ich möchte Ihnen noch in diesem Zusammenhang etwas mehr als empfehlen. Setzen Sie sich mit der Lehre von Menschen in der Bibel auseinander. Das ist ein Riesenthema. Daran scheidet sich, wie entwickeln sich unsere Gemeinden. Wenn wir ein falsches Bild davon haben, wie der Mensch ist, haben wir eine falsche Verkündigung, haben falsche Entscheidungen im Gemeindewesen. Im Bereich der Kindererziehung, dadurch entstand dieses Heftchen, hat das massive Konsequenzen. Ja, auch unter Evangelikalen heute ganz oft den Standpunkt, unsere Kinder sind doch eigentlich kleine Engel. Ich darf mir das besonders ins Stammbuch schreiben lassen. Ich bin ja schon froh, dass die Geburt dieses Bibeltagsvortrags, dass ich das wenigstens vorantreiben kann. Aber dieses Kind, was meine Frau gebären wird, das ist kein kleiner Engel. Es hat ein böses Herz. Wenn ich aber davon ausgehe, es hat eigentlich ein gutes Herz, aber es wird verführt und verdorben von der bösen Welt und von den Medien und von den Mitschülern und die Lehrer, die es nicht achten. Die anderen sind alle schuld. Dann werde ich dieses Kind auf einen Weg des Fluchs führen. Dann werde ich es auf die Hölle vorbereiten. Wenn ich aber kenne, dieses Kind muss geliebt werden, obwohl es ein böses Herz hat. Und es braucht eine Herzensbehandlung. Dann kann ich und können wir den Kindern weiterhelfen. Ich möchte Sie bitten, falls Sie dieses kleine Heftchen noch nicht haben, nehmen Sie es mit auf jeden Fall. Auch wenn Sie nicht Kinder im Haus haben. Weil grundsätzlich das Thema behandelt wird, was ist die biblische Lehre von Menschen. Dort vorne auf dem Tisch finden Sie das. Und es wäre sehr lieb, wenn Sie einen Euro dort lassen. Setzen sich mit auseinander. Deshalb werden wir am Gesetz scheitern. Aber es ist eine wichtige Erfahrung, weil wir erkennen, wir müssen uns ganz auf Gott verlassen. Wir brauchen das Opfer Jesu. Wir kommen ohne nicht aus. Kein bisschen kommen wir voran ohne das. Und dann kommt Gottes geniale Lösung, das Ende des Fluchs, Vers 13, 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also der Fluch ist, dass wir uns abarbeiten an Gottes Maßstab, ihn aber nicht erreichen werden. Das ist ein Fluch. Wir sehen sozusagen den Weg, aber wir können ihn nicht beschreiten. Das Ende des Fluchs ist, Christus hat uns von dem Fluch losgekauft und hat den Fluch auf sich geladen. Er ist selbst zum Fluch geworden. Also den Preis, den wir zahlen müssten für unsere Rebellion, für unsere Selbstverliebtheit und Selbstverherrlichung, für unsere Gottlosigkeit, den Preis, den wir dafür bezahlen müssten, übernimmt er. Er übernimmt die Rechnung für uns. Warum wurde er zum Fluch? Denn es steht geschrieben, Vers 13, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 21, wo es heißt, Vers 22 und 23, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jedem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Also wir sehen, worum ging es hier? Es ging nicht um die Kreuzung, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, in dieser Form. Also diese Hinrichtungsmethode wurde erst später entwickelt. Es kam aber vor, dass diejenigen, die eine Todesstrafe abbekommen haben, hinterher an einen Baum gehängt wurden, um öffentlich darzustellen, das passiert mit denen, die was tun? Gottes Gebot übertreten. Die sich dem Gesetz nicht unterordnen. Wir sehen, was für ein krasses Bild. Wir sehen, wie es sich auf Christus bezieht, der dann stellvertretend für uns ans Holz gehängt wurde, zum Fluch geworden ist. Alle konnten es sehen, ganz öffentlich. Zum Fluch geworden, obwohl er ohne Sünde war, weil er für uns die Rechnung zahlt. Und das ist hier der Bezugspunkt. Also, Es geht hier nicht darum, dass jemand am Holz umgebracht wurde, sondern im Nachhinein dort aufgehängt wurde als Mahnung. Es sollte öffentlich gemacht werden. Darum ging es. Und Christus übernimmt das für uns. Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden kommt in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wir sehen hier eine Segenskette. Wir bekommen Gottes Geist. Was heißt das? Das ist Bekehrung. Gottes Geist bekommen. Das ist Bekehrung. Wie passiert das? Durch den Glauben. Also Römer 10, Vers 17 wieder. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Warum? Dank der Verheißung. Und das sehen wir jetzt auch für den letzten Abschnitt, also für den Weitwinkelzoom. Gottes Verheißungen sind nicht einfach Versprechen. Selbst das wäre ja schon stark. Also der lebendige Gott, der uns nicht nötig hat, gibt uns Versprechen und Zusagen. Wir sehen, was für radikale Konsequenzen Gottes Verheißungen haben. Und das ist dann der letzte Abschnitt, die Verse 15 bis 18. Da schaffen wir es auch noch halbwegs in der Zeit. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wir sehen, Gottes Verheißungen sind erstens, das sehen wir in Vers 15, unveränderlich und stabil. Er sagt, guck mal, sogar ein menschliches Testament, das wird doch nicht hinterher abgeändert. Wenn es bestätigt ist, dann ist das gültig. Er sagt ja vorher, ich rede auf Menschenweise. Er könnte auch sagen, also entschuldigt diesen banalen Vergleich. Aber es soll veranschaulichen, worum es geht. Nicht mal ein Menschentestament wird doch hinterher geändert, wenn es bestätigt ist. Nicht mal das. Also es ist unveränderlich, es ist stabil. Wir können es auf Gottes Verheißung verlassen. Vers 16. Es ist eindeutig und klar. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als einem von vielen, sondern dem einen und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also es ist konkret. Es ist nicht so wie die üblichen Wahrsagereien, Spekulationen, Prognosen. Ja, es könnte in den nächsten Jahren irgendwo Krieg geben in der westlichen Welt. Oder einen Terroranschlag. Ja, so. Nein, es ist ganz konkret. Abraham, durch deinen Samen. Und am Ende dieser Kette steht Christus. Und dann sehen wir, letztlich ist es noch gar nicht das Ende dieser Kette, sondern wir sind mit drinne. Vers 17 sehen wir, es ist zuverlässig. Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Gott ändert seinen Plan nicht. Wir überblicken Gottes Plan nicht in der Gänze. Und trotzdem offenbart er uns schon sehr viel davon. Zum Glück macht Gott das immer in der richtigen Dosierung. Aber er sagt, es ändert sich nichts dadurch. Wenn Gott etwas verheißt, dann steht das. Und wenn 430 Jahre später das Gesetz kommt, und wir sehen, das Gesetz ist notwendig, ist einerseits ein Fluch, aber ist auch notwendig, es ist wichtig, dann wird dadurch aber nicht die Verheißung aufgehoben. Also Gott macht keine Schlenker. Gott ist geradlinig. Und Vers 18 sehen wir, es ist geschenkt, aber unbezahlbar. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch die Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Also, wenn wir uns letztlich doch abmühen müssten, dann kann es ja nicht von Gott kommen. Dann ist nicht durch Gottes Verheißung. Dann ist nicht Gottes Gnade. Dann ist nicht Gottes Geschenk. Dann gibt Gott uns jetzt hier Arbeitsaufgaben und wir ackern uns ab. Und dann sind wir ja scheinbar gut genug, um es hinzukriegen letzten Endes. So ist es aber halt eben nicht. Gott schenkt uns die Rechtfertigung. Gott schenkt, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Gott schenkt, dass sein Geist jetzt schon in uns wohnt. Gott schenkt, dass unser Leben radikal verändert wird. Gott schenkt, dass wir seine Kinder sein können, obwohl wir aus unserer Kraft nicht mal einen Tag seinen Maßstab erfüllen können. Gott verändert unser Herz, unser Denken, unser Handeln, unser Reden. Und was bezahlen wir ihm dafür? Was nichts kostet, ist nichts wert. Er schenkt aber unbezahlbar. Wir könnten nichts auf den Tisch legen, um das zu bezahlen. Nicht mal die erste Rate. Unbezahlbar. Und zugleich sagt Gott, wenn du zu mir gehörst, gehörst du zu mir. Dann hat sich deine ganze Lebensausrichtung radikal geändert. Also auch wenn du einerseits nichts zu geben hast, was du nicht sowieso schon von mir bekommen hast, möchte ich, dass du mir dein Leben gibst. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, dann bedeutet das, Jesus ist derjenige, dem du jetzt gehörst, auch in diesem Sinne. Derjenige, der sagt, wo es lang geht in deinem Leben. Derjenige, der die Maßstäbe vorgibt, der die Aufgaben aufzeigt, der dich auf den Weg führt. Also, gib dein Leben, aber wo habe ich denn mein Leben? Das hat Gott mir gegeben. Und wir sehen, auch das wurde schon in den Opfern geübt. Wenn Gott ein Tier geopfert wurde, woher hatte es denn derjenige, der opfert? Ja, das hat Gott ihm gegeben. Wir hatten dieses Tier überhaupt geschaffen. Gott hat es geschaffen. Also das, was Gott uns gibt, geben wir ihm zurück. Und so ist es für uns jetzt auch. Wir geben unser Leben. Woher haben wir unser Leben? Warum leben wir überhaupt noch? Gott hat es gemacht. Gott erhält es. Und das sollen wir ihm auch geben. Aber wir bezahlen damit nicht. Wir zahlen keinen Pfennig von dem, weil Gott schenkt es uns. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir für diesen Vormittag und wir danken dir auch für den Abschnitt, den wir jetzt studieren durften. Herr, bitte verzeih uns, wie unverständlich wir manchmal sind, wie dumm wir manchmal sind, wie schnell wir uns verwirren lassen, obwohl wir die Wahrheit gehört haben, obwohl du uns neues Leben geschenkt hast und wir verstanden haben, es ist dein Wirken allein, es ist deine Kraft durch den Glauben, der Glaube durch die Verkündigung, Herr. Obwohl wir in der Heiligung es erleben, dass wir ohne dich nichts tun können. Ja, trotz des Zeugnisses der Schrift lassen wir uns verwirren. Bitte vergib uns da. Bitte schenk, dass wir klar sehen können, dass wir erkennen, dass Glaube allein, dass Jesus allein das ist, was uns rettet. Und das, was uns auch verändert. Herr, bitte lass uns dafür einstehen. Lass uns verstehen und lass uns dafür einstehen. Lass uns treue Zeugen sein. Ja, du stellst uns in diese spannende Zeit, in voller Verwirrung, so viel Lüge, so viel schlechte Aufbrüche. Aber Herr, zugleich gibst du uns dein Wort, eine ewige Wahrheit, das Evangelium, was nicht nachgeschliffen werden muss, was nicht verändert werden muss, was nicht verbessert werden muss. Bitte hilf, dass wir es klar und deutlich verkündigen können. Den Kindern in der Kinderstunde, in unserem Hauskreis, auf der Kanzel, in der Bibelstunde, auf der Straße. Ja, dass wir so deutlich sagen, dass du alles bist, was wir brauchen. Dass es all unsere Zeitgenossen verstehen. Herr, schenk, dass es noch echte Bekehrung gibt, auch in unseren Zeiten. Dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen, allein durch dein wundervolles Wirken. Herr, danke dafür. Bitte segne jetzt auch gleich das Essen. Danke, dass du uns auch äußerlich wunderbar versorgst. Segne dann auch die Pause, dass wir alle zu Kräften kommen. Herr, danke, dass du so gut zu uns bist. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.